Küchengespräche. Der Podcast zu Kulinarik und Genuss. Mit Verantwortung gegenüber der Natur. Mit Küchenfreundin Isi und spannenden Gästen zum Thema Essen.
Es ist Sommer und was bietet sich da mehr an, als über Eis zu sprechen? Und heute bin ich hier in der Annagasse bei Pietro Viskovic. Er betreibt die Gelateria Ferrari und ein Café ist auch angeschlossen. Und in Wien gibt es zwar mittlerweile sehr viele gute Eissalons, aber seines ist besonders gut und es ist original italienisches Eis, das süchtig macht und darüber möchten wir beide heute sprechen. Ciao Pietro, ich freue mich, dass ich heute hier bei dir in der Gelateria sein kann. Falls man Nebengeräusche hört, hier ist natürlich Hochbetrieb, weil ja heißer Sommertag, da hat man gerne ein Eis, also bitte nicht ablenken lassen. Aber wir werden jetzt einmal drüber reden, wie dieses wunderbare Eis überhaupt entsteht, wie ihr das macht. Und ja, ich würde sagen, wir starten gleich. Und die wichtigste Frage in dem Zusammenhang ist natürlich, was macht ein gutes Eis aus?
Ja, Leidenschaft und natürlich gute Zutaten. Man braucht eine Infrastruktur auch, weil zum Beispiel wir verwenden nur eine frische Milch und diese wird auch vorgelagert. Jetzt, wenn erst am Samstag nichts geliefert wird und am Dienstag oder am Montag ein Feiertag ist, dann natürlich musst du über mehrere Tage genügend Vorräte auch da haben. Und da fängt man diese frische Zutaten, aber dann geht es schon weiter bis zum die Trockenfrüchte. Jetzt, wo kaufe ich die, wie lagere ich die, welche, du musst finden einen Lieferant, dass das genauso wie du mit Leidenschaft das macht. Es ist schon sehr, sehr komplex.
Das glaube ich schon. Und wo sind deine Lieferanten zu Hause? Wo kriegt ihr, jetzt sage ich einmal, die guten Pistazien kommen ja aus Pronte, also diese wunderbaren italienischen Pistazien verwendet ihr ja für euer Eis oder auch tolle Haselnüsse aus dem Piemont. Also wie suchst du deine Lieferanten aus, beziehungsweise wie macht ihr das? Oder setzt und nicht oder, sondern setzt sie auch auf Bio-Ware? Also wie gehst du das an?
Na, da, weil die Lieferanten aussuchen, ist vielleicht, man sollte wieder einen Schritt zurück machen, diese Leidenschaft normalerweise wächst, wenn das Erfolg wächst. Also desto mehr Erfolg hast und du mit viel Liebe Zeit investierst und du siehst, dass diese Arbeit auch anerkannt wird, dann kriegst du irgendwie diese Adrenalinstoß, diese Energie besser, um weiterzumachen. Und ich bin mir sicher, dass das Eis, das wir hatten als Kind gegessen, vor 20, 30 Jahren, heute wäre ungenießbar für die meisten, weil es war wesentlich süßer, wir haben nicht so viel Zucker, Salz in uns eingenommen. Jetzt, wir kaufen auch Würstchen drinnen, hast Salz. Also die Rezeptur und der Geschmack ist anspruchsvoller geworden.
Was ist denn drin in deinem Eis? Also jetzt abgesehen von den Sorten, aber aus was besteht
es? Das Eis, die Cremen bestehen aus Milch und Schlagobers
grundsätzlich. Ja, also das ist schon die Basis.
Milch, Schlagobers und Zucker gehört auf jeden Fall rein. Mhm. Und dann wird natürlich aromatisiert mit die Zutaten, egal noch immer, wenn eine Haselnuss oder eine Pistazie ist. Und zurück zu deiner Frage. Es ist so, dass in jeder Region Italien ist irgendwie berühmt oder bekannt für bestimmte Produkte. Die sind natürlich, die Region ist, und die Produkte sind abhängig vom Klima und in gewissen Regionen hast du einfach diese Leidenschaft, aber hast du auch wirklich Jahrzehnte oder Jahrhunderte Erfahrung. Und diese Erfahrung kannst du nicht kaufen. Viele haben natürlich auch versucht nachzumachen oder zum Rauspionieren, aber trotzdem, es gibt also noch kleine Gebiete, so wie im Piemont, in Corteliglia, in diese Täler, wo nur Moscato und Haselnusssträuche zu finden sind. Und die sind wirklich alte Bauer, die treffen sie einmal jährlich und die besprechen, wie die Ernte gelaufen ist und welche Qualität und die kennen sie untereinander alle. Also es ist schon eine eigene Ambiente. In diesem Ambiente haben sich viele große Werken, Hersteller, Industrie versucht auch reinzukeilen oder sich hineinzumischen und dann haben die alte Bauer dazu gekauft oder versucht hineinzukommen und die natürlich, die sind auch besser organisiert, auch Biozertifikate zu bestellen, zu machen und so weiter. Aber nicht immer, was zertifiziert ist, ist auch das Beste.
Also ihr habt natürlich eure Lieferanten und du schaust halt Haselnüsse, Piemont, glaube ich, ist so ein...
Piemont sind die Haselnüsse in Piemont, die haben geschafft eben diese Erfahrung und haben viel investiert in dieses Produkt, weil in Piemont die Nocciola, also die Haselnuss, heißen Gentile, Tonda Gentile. Mhm. Und das ist eben, weil diese Haselnuss besonders rund sind. Mhm. Das bedeutet, dass wenn man die schält und verarbeitet, dann man kann die Schale relativ leicht runternehmen, weil die rund eben sind. In anderen Regionen, die Oberfläche ist nicht regelmäßig und damit könnten die einzelnen Flecken von der Schale drinnen bleiben und so weiter und das verändert den Geschmack nachher und so weiter. Und wir haben vor vielen Jahren nicht so viel Technologie gehabt, das war alles bei Hand noch gemacht und deswegen alle haben bevorzugt die aus Piemont, weil eben waren leichter zu verarbeiten. Deswegen nachher, man hat wahnsinnig viel Erfahrung, man Zeit, Land investiert in diese Richtung und Piemont ist heute Spitzenreiter weltweit, was eine Haselnuss in gehobene Qualität anbelangt. Natürlich, Türkei ist der Nummer eins, die, glaube ich, liefern
an Menge jetzt.
An Menge. 80-90% von der Weltbedarfe wird allein von der Türkei gedeckt. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Ja. Wir reden hier von
genau. Slow Food. Genau. Mich interessiert ja, was im Eis drinnen ist, Pietro. Was habt ihr noch für Zutaten, die aus Italien kommen, wo du sagst, sie sind besonders speziell?
Auch im Supermarkt oder bei Gelegenheit hat, eine Mandel zu kaufen, wenn nimmt die amerikanische, wo die relativ schnell wachsen, relativ dick werden und so weiter, die haben leider Gottes nicht den Geschmack von unseren Mandeln mitten, mehr insbesondere aus Sizilien. Wir haben in Sizilien eine Mandel, die heißt Tuono, die hat einen leicht bitteren Geschmack, die schon einmalig und die sind auch nicht so dick.
Okay, also die verwendet ihr.
Wir bevorzugen die, wir verwenden die. Wir haben ein paar Lieferanten wegen Mandeln, aber unser Hauptlieferant sitzt in Sizilien. Er beliefert uns die Mandeln und die Pistazie. Die Pistazie ist auch ein sehr komplexes Thema. No? Die beste Pistazie war in Syrien, was heute natürlich gibt es keinen Baum mehr. No? Aber die Profi und die Erfahrungsquelle diesbezüglich Pistazien liegt in Bronte in Sizilien. Dort am Hang der Ätna gibt es auch besondere Bäume.
Fruchtbarer Boden, der vulkanische.
Ja, die haben einen sehr intensiven Geschmack und eine besondere, also man erkennt um den 1000. Ja, also das ist die Pistazie oben. Das ist das Top, das es gibt.
Ihr seid ja eine der wenigen Gelaterias, die in diesen Bozzetti, die das Eis kühlen.
Ja, wir waren die allerersten, dass die Bozzetti nach Österreich gebracht haben in 2013. Das ist, weil eine statische Kühlung ist. Mhm. Und wie kann man das sagen, die klassische Eisvitrine, das wir sehen mit den Wannen, die offen sind und die kann das Eis anschauen. Na, die Kälte in diese Vitrine wird durch Ventilatoren, durch ein Umluftsystem verteilt. Mhm. Und das natürlich, solange dass man eine halbe Stunde oder eine Stunde ein Eis dort liegt, ist okay. Aber wenn ein ganzer Tag dort neben uns, dann trocknet er aus. Also ist, dann scheint die Sonne, dann am Rande ist etwas wärmer, in die Mitte ist etwas kälter, weil diese Kälteverteilung nicht hundertprozentig funktionieren kann.
Das heißt, in diesen Kühlbehältern mit Deckel hält sich einfach die Temperatur und damit die Qualität auch besser.
Ja, weil das, man muss sich vorstellen, das ist wie ein großer Akkumulator, gibt es keine Umluft, nichts, das ist eine statische Kühlung. Ja. Und durch diese Luft, das Eis und nicht, damit das Eis immer schön ausschaut, du brauchst nachher Konservierungsstoffe. Das, ohne fremde Hilfe oder es ist sehr, sehr schön. Oder musst viel Eis verkaufen.
Also, ich verstehe. Aber
wenn
bei euch ist ja
alles. Wenn die Stunde weg ist, dann geht es auch dort.
Das Gute ist ja, bei euch ist alles natürlich und es ist auch immer total frisch. Also, du hast mir mal erzählt, das Eis muss frisch sein und nicht irgendwie einen Tag alt.
Sagen wir so, dass wenn man will wirklich ein Eis herstellen, das. Ohne Hilfsmittel, ja. Ohne Konservierungsstoffe wie Stabilisatoren, Emulgatoren, das muss frisch sein, weil mit der Zeit, man weiß, wir haben de facto auch eine Milch, ne? Eine Milch hat 3,5% Fett und der Rest ist ja, relativ wenig. Das bedeutet, das besteht aus 96% Wasser. Und Wasser und Fett mit der Zeit, obwohl gefroren ist, versucht immer auseinanderzugehen. Wenn jetzt machst du ein Tiramisu-Eis und hast wahnsinnig viel Mascarpone drinnen, man merkt schon nach wenigen Stunden, wie die Kugelchen von der Mascarpone sich verändert, die sind nicht mehr so glatt, so seidig und so weiter. Um das zu vermeiden, die Industrie verwendet eben diese sogenannten Stabilisatoren. Wenn auf das verzichten willst oder reduzieren auf Minimum vom Minimum, dann ich glaube, dass die Pozzetti das Beste ist, weil die Wanne, die Leute sehen das Eis, wenn die Pozzetti sind, man kann, bevor dass man das Eis ausgibt, ein bisschen mit den Spachtel rühren und damit wird er wieder geschmeidig und schön und alles das in die Wannen ist nicht möglich. Natürlich, wer auch hinter die Decke steht, muss das.
Ja, der muss das auch kennen. Aber weil du das Stichwort gegeben hast, industrielles Eis, da ist doch oft wahnsinnig viel Luft auch drinnen, die dieses cremige eigentlich dann auch simuliert, oder?
Naja,
also und, so, dass und das Volumen das mehr oder weniger
Zutat
erhöht.
Die billigste Zutat in einem Eis ist Luft und Zucker und Wasser. Mhm. Na, sobald das, man Industriemaschinen verwendet, die haben über 50% Luft. Und damit man kauft eine Luft. Also, aber Luft schmeckt auch nicht. Und diese Luft auch, wenn jetzt nimmst vom Supermarkt eine Wanne, eine halbe Liter Wanne oder so, damit das die auch, die oben am Rand bleibt und diese Luft nicht zusammenbricht, dann brauchst du wahnsinnig viel Stabilisatoren. Okay. Wenn man eine billige Eis nimmt, das Beste ist, eine Eiswanne nehmen, über die Nacht draußen stehen lassen, das Eis sollte schmelzen, Deckel aufmachen und drinnen schauen. Wenn wieder ein Wasser da ist und nicht gleich ein Drittel von Volumen, dann ist gut. Wenn man irgendwie komische Schaumstoffe oder silikonartige Dinge drinnen findet, man weiß, was
das klingt sehr
essen können.
Chemisch, sagen wir mal so.
Andererseits geht nicht. Die meisten Leute leider wissen nicht, was eine Haselnuss, eine erste Klasse Haselnuss wirklich kostet. Und wenn du eine Haselnuss zahlst, 15, 20 Euro pro Kilo, kannst du auch nicht einen Liter Eis um 10 Euro verkaufen. Das kann nicht funktionieren. Und deswegen, es ist aber nicht. Kein Mensch geht in den Supermarkt und sucht sich 3 Kilo Haselnüsse. Ich meine, das ist normal so.
Kann ich eigentlich zu Hause auch gutes Eis machen?
Natürlich.
Also mit einer so einer normalen Haushaltseismaschine?
Ja, also es ist der einzige Unterschied zwischen einem Gelateria-Eis und einem Eis, das du zu Hause machst, ist, dass die Gefriermaschinen haben eben nicht diese Leistung, diese Haushaltsmaschinen. Und damit, man muss ein bisschen die Maschine helfen. Wir haben ein Eis, das von Aromen, von Geschmack ziemlich intensiv ist, weil der Wasseranteil drinnen relativ niedrig ist im Vergleich zu vielen anderen. Und dieser Geschmack natürlich kommt total zur Geltung. Wenn man jetzt ein Eis zu Hause macht, dann man muss leider ein bisschen mehr Wasseranteil im Rezept haben und das Wasser friert leichter als...
Okay, weil man die Kälte einfach nicht so zusammenbringt, oder?
Genau, weil der Wasser überträgt schneller das Wasser und dann friert auch schneller. Ja, das, aber ich denke mir, wir haben auch so eine kleine Haushaltsmaschine zu Hause und wenn jetzt hast du eine Obst, überhaupt sensationell, ein Obst zu Hause, das wirklich reif vom Baum oder man braucht mehr nur pürieren, 70% Obst, 20% Wasser, 10% diese Wasser, Honig, lauwarme Wasser auflösen, zusammen pürieren, frieren und passt. Na, Honig ist eine, im Wertzucker ist eine natürliche Zucker, also der Fruchtzucker, genauso wie das Obst.
Das ist aber dann ein Sorbet in dem Fall?
Ja, in dem Fall ist ein Sorbet, aber auch zu Hause, man macht ein Eis und man tut ihm gleich essen. Also am besten vielleicht, die Kinder sollten gleich von der Maschine rauslöffeln.
Ne? Dann ist am besten.
Dann brauchst du überhaupt keine Konservierungsstoffe und ist völlig natürlich. Okay. Und was soll schief gehen?
Und wenn ich jetzt ein Milcheis mache, wie sind die Verhältnisse da?
Beim Milcheis es ist schon komplizierter, weil man braucht schon ein Rezept. Man muss auch diese Milch aufwärmen und den Zucker hineinzugeben.
Dass der sich einmal auflöst.
Genau. Und sobald das ein Milch, wir wissen alle, ne? Sobald das ein Milch 7-8 Grad hat, gerade weggehaut. Ne? Also man darf ihn nicht mehr, weil der Ablaufdatum, also es gibt einen Prozess, das ist Pasteurisieren. Und dann man muss schon jemanden sie auskennen, weil sonst kann man auch relativ schnell Bauch wegkriegen. Ne?
Okay.
Also aber wir könnten vielleicht einmal ein Rezept zusammenkratzen für deine Freunde.
Ja, sehr schön, ja, das würde mir gefallen.
Und vor allem, was wichtig ist, der Rezept ist natürlich wichtig, aber das Prozedere, damit dass man nicht...
Aber magst du so ein bisschen was verraten für die, die daheim eine Eismaschine haben, wie sie es optimal machen? Also die Milch erwärmen, aber wie viel Anteil brauche ich so Daumen mal Pi für ein gutes Milcheis, ja?
Ja, das
oder
also
Schlag oder
Eis,
Sahne.
Es kommt darauf an, eben von der Leistung von der Maschine und dann wir haben im Betrieb so richtig ein Software mit Touchscreen und wir wissen ganz genau in diese Milch, in diese Schlagobers, in diese Zucker, in alle Zutaten. Wir haben rausgenommen alle wichtigen Kennzahlen, die für uns sind. Das ist der Fettgehalt, Proteingehalt, Wassergehalt. Das sind alle Dinge, die für eine
gute Rezeptur.
Ihr messt
das Ganze exakt.
Das muss auch, weil wir haben eine Decke. Und in der Decke drinnen sind die 20 verschiedenen Sorten. Und es kann auch nicht sein, dass eine Sorte steinhart ist und die andere butterweich oder schmilzt. Also die müssen die Rezepturen...
Weil ich natürlich ein Schokoladeeis anders behandeln muss, weil das wird wahrscheinlich härter werden, wenn Schokolade drinnen ist, als ein Nusseis, sage ich jetzt, oder?
Der Zuckergehalt ist ein Gegenmittel. Das heißt, ich habe ein Wasser und ich habe einen Zucker. Und der Zucker und Wasser müssen im Verhältnis stimmen. Weil sonst würden wir statt einer Creme eine Eiswürfel haben.
Okay, weil sonst
also
zu
Wasser
hart wird.
Lässt das Wasser nicht frieren, ist der Zuckergehalt. Und die muss bilanziert werden. Und alle Sorten müssen eine sehr ähnliche Bilanz finden. Damit dass die gleiche Konsistenz bei gleicher Temperatur halten, auch über einen Tag. Was du meinst, ist die Veränderung in die Zeit. Wenn ich heute, wenn ich wirklich Naturprodukte verwende, wenn ich irgendwelche Plastikeimer mit irgendwelchen Cremen oder
ja, weil es gibt ja auch so Eis, da ist alles das Gleiche und überall ist ein anderer Sirup reingerührt. Also beim billigen Eis, sage ich jetzt.
Ach so, das war ich gar nicht so.
Nein, so empfinde ich das, wenn man irgendwie irgendwo einen schlechtes Eis, für meinen Geschmack schlechtes Eis erwischt, halt kein natürliches, hat man das Gefühl, es ist alles die gleiche Grundmasse und es ist überall etwas dazugerührt.
Sagen wir so, das aber ist schon ein bisschen technischer, weil
okay.
Es stimmt, wir haben am Anfang gesagt, dass ein Eis besteht aus einer Milch, einem Schlag, aus einem Zucker und dann durch die Aromen, also die Aromen meine ich nicht chemische Aromen, aber
sondern natürliche,
die Pistazie, die Haselnüsse oder die Schokolade oder noch immer. Man kann natürlich auch mit einer Basis, nennt man sie die, also eine basic Milchzuckermischung, einfach die Aromen dazu tun und frieren. Oder man kann so wie wir machen, dass man mehrere Basis haben. Und das bedeutet, wir sind immer Arbeit, aber damit man kann optimal der Aromenanteil regulieren. Weil es ist schon schwierig. Also bei einem Obst zum Beispiel, jedes Sorbet wird einzeln konstruiert. Wir haben keine Basis für ein Obst. Jede Obst hat eigene Kennzeichen, eigene Eigenschaften und wird extra zubereitet.
Ja, ich verstehe schon. Also es ist eigentlich viel komplizierter, als man denken könnte, weil die Verhältnisse sich natürlich überall ausgewogen sein müssen. Jede Frucht hat einen unterschiedlichen Anteil an Wasser, an Zucker.
Ja, aber die Veränderung. Wir haben vorhin von Tiramisu geredet und Tiramisu besteht viel aus Mascarpone. Mascarpone und Eigelb, das ist Fett. Diese Kugelchen, sobald das Wasser und Fett versucht, sie zu trennen, ist andere, wenn nimmst, aber eine Haselnuss ist schon wieder der Fettgehalt von der Milch kleiner und hast mehr der Fettgehalt von der trockenen Frucht und bleibt seidiger und bilden sie nicht diese Kugelchen so schnell da. Wenn nimmst eine Kakao oder eine Schokolade, wenn wir auch eine Kakao machen und über die Nacht eine Tasse draußen stehen lassen, diese Kakao saugt so viel Feuchtigkeit, so viel Wasser und tut sie auch, also jede einzelne Zutat verändert sich in die Zeit anders. Er spricht, wenn man unsere Prozette aufmacht und ich sehe das Eis, ich kann gleich, ich weiß, ob von der Produktion war heute oder am Vormittag, okay,
also
Nachmittag oder von
es, wie
gestern.
Sich die,
das Eis spricht.
Die Konsistenz einfach natürlich verändert, ja. Also verändert, es wird wahrscheinlich für den Laien nichts zu sehen sein, aber du erkennst es ja.
Also für mich ist eindeutig.
Ja, aber hoffentlich.
Weißt du, alles, was man kann, ist einfach. Ich weiß nicht.
Das ist immer so.
Wenn man keine zusätzlichen Mittel verwendet, ist schon sehr interessant. Das ist, aber ohne Liebe und ohne Leidenschaft geht gar nichts, weil wir wissen, es gibt einen Unterschied, einen großen Unterschied zwischen Schauen und Sehen.
Ja, das stimmt. Pietro, eine Frage habe ich. Es gibt ja immer wieder so Sorten wie, ich sage jetzt, irgendwie gibt es nicht bei dir, aber sieht man wie After Eat, ja? Und da stelle ich mir die Frage, einen Minzgeschmack, kann ich das ohne künstliche Aromen überhaupt schaffen?
Ja.
Wie geht das?
Naja, also ich habe schon probiert, man experimentiere auch, ja, also nicht immer auf Kosten von Kunden, weil ich habe auch Experimente gemacht, das habe ich einfach weggeschmissen, aber zum Beispiel Biersorbet, man hat probiert auch.
Hat es nicht funktioniert, oder?
Also es weiß nicht, es ist
nicht weiß, gut.
Ja, also ich will eine Granita mit Aperol Spritz oder so, fantastisch erfrischend, sehr gut und so, aber wir so, das, ja, ich möchte das nicht zu Ende aussprechen.
Nicht ausführen.
Aber, und zum Beispiel bei einer Pfefferminze habe ich schon probiert. Ich bin an Aschmann gegangen und habe gesucht, eine gute Pfefferminze, natürlich biologisch, weil sonst behandelt ist. Und jede gute Infusion, so heißt es im Deutsch auch,
ja.
Also die beste Seite und die beste Aromen holst du, wenn du die kalt machst.
Okay.
Also wenn man einen gewisse Teearten, man darf, wir machen Matcha zum Beispiel, wir müssen schon bei einer gewissen Temperatur aufhören, weil wenn man zu hoch geht in die Temperatur, dann wird bitter.
Dann löst es die Bitterstoffe.
Weil die ganze schlechten Aromen, die negativen Aromen, okay, bei hohen Temperaturen rauskommen. So dass die Infusionen im kalten Zustand sind die besten, weil es ist milder, du brauchst mehr Pfefferminze, aber es kommen nur die positiven, die guten Aromen heraus. So dass wir haben eine Milchbasis eben pasteurisiert und wahnsinnig viel Pfefferminze reingetan und mit dem Mulgator zusammengerührt, zusammengemischt und dann haben wir über die Nacht das ziehen lassen, damit es das ganze Milch, die Pfefferminze, Geschmack holt. Aber es hat nicht wirklich funktioniert. Also viele Gäste, ich weiß nicht, ob die waren verliebt waren zu mir oder wirklich denen geschmeckt hat, die waren positiv, weil die haben gesehen, dass das keine, also das ein völlig natürliches Produkt ist. Aber die Pfefferminze kann so viel nicht ergeben in dieser Art und Weise. Aber es gibt das Essenzen. Also sind die ganz, ganz kleine Flaschen in Ampullen. Und diese Essenzen werden, du brauchst, glaube ich, eine Tonne Pfefferminze und eine kleine Fläschchen zu machen.
Also es gibt natürliche, aber künstliche Extrakt. Natürlich auch. Ja,
ja, es, okay. Diese, ja das bei künstlich gibt es alles.
nein, aber
die können die Farben auch nachmachen.
Apropos Geschmack, welche Eissorten sind denn bei dir da Renner? Was schmeckt denn deinen Kunden? Was sind die, wo du sagst, das ist eigentlich bei uns vorne?
Ich glaube, dass grundsätzlich die Haselnuss und eine Nougat, die bittere Schokolade sehr beliebt ist. Aber die sind auch beliebt, wenn etwas kühler ist. Ne? Sobald das zu heiß wird, ist, dann gehen die alle zum Sorbet. Ne? Weil unser Sorbet ist auch nicht das Sorbet, das du im Restaurant findest. Ist das schon sehr, es ist wie ein Gelato, aber mit der gleichen Cremigkeit, aber mit 0% Fett, der Vater, weil mein Obsteis, es muss einfach das Obst zur Geltung kommen, ich brauche keine zusätzliche Fette reingeben und dadurch ist auch vegan, viele mögen das auch. Und der Kontrast überhaupt, wenn man mischt, eine Stracciatella-Eis zum Beispiel mit einem Mango, dann hast du eine Schlagobers, hast du eine 70%ige bittere Schokolade von der Stracciatella. Wir machen auch unsere Stracciatella mit besonderen Maschinen, so hast du ganz große, dicke Schokostücke drin. Es ist ein bisschen anders als sonst.
Habt ihr eine besondere Schokolade auch, die bei euch drinnen ist?
Wir verwenden jetzt eine italienische Schokolade derzeit. Das ist eine 70%ige. Ich habe die probiert, auch in die Konditorei einzusetzen, aber die war nicht so gut. Wir verwenden eine 70% Schokolade, das hat eine relativ hohe pH, aber mit den Schlagobers zusammen, der Kontrast ist einfach fantastisch. Also wir verwenden nur für die Stracciatella, das seit Jahren und ich bin sehr, sehr zufrieden. Also das, weil, wie gesagt, bei Schokolade hast du die wie der Kakaoputtergehalt, fremde Anteil, ne? 70% bedeutet 70% Masse und 30% Zucker oder Granulmilchpulver oder andere Zutaten. Und ich fühle mich sehr wohl, funktioniert sehr gut, also, der Kontrast ist gut. Und wie gesagt, wenn du jetzt eine Stracciatella und eine Mango oder eine Erbe, eine Himbeere und man hat ein Sorbet, das 0% Fett hat mit einem Schlagobers heiß, dieser Kontrast wirkt wie ein Buster für beide Sorten. Also die Kombination ist schon sehr wichtig.
Ja.
Das, ich habe auch gerne.
Da rinnt einem gleich das Wasser zusammen. Gianduja, und was würdest du dazu nehmen?
Nee, die Gianduja mit der Haselnuss. Ne? Ja. Das klingt banal, aber wenn du hast die Haselnuss und dann die Gianduja, das ist Ton in Ton. Ich weiß nicht, eine stützt die andere und dieser Haselnussgeschmack dann bleibt permanent im Mund.
Verändert sich eigentlich das Verhalten? Also es werden ja immer mehr Leute vegan. Merkt ihr das beim Eis, dass sich da was verändert an den gewünschten Eissorten oder ist das für dich jetzt nicht so merkbar?
Ja, die Nachfrage ist schon da, es ist gewachsen. Die Sorbet, bei uns sind die alle vegan. Ich tue mir immer schwer, ein Schlagobers oder ein Stracciatella zu machen mit der Sojamilch. Also dann musst du einfach Konzept ändern.
Aber habt ihr es schon probiert?
Vielleicht werden meine Töchter probieren.
Okay.
Ich bin ein bisschen Klassiker. Wir haben auch Walnuss als Sorrent, die Haselnuss als Piemont. Also es ist, jeder macht oder macht sein Geschäft auch, wie er ist. Mhm. Na, aber irgendwann hoffentlich kommt die neue Generation.
Und die wird dann neue nachher, Experimente starten.
Ja, das, ich glaube, dass manchmal es ist, eine Haselnuss-Eis kannst du vergleichen. Wenn eine Lavendel mit irgendetwas machst und hat einen einzigartigen Geschmack, sollte auch gut sein. Aber es ist nicht das Gleiche. Das, ja. Wenn du gut bist, muss gut sein bei den Basic und dann kannst du immer weiter dich entwickeln. Was ich möchte jetzt im Kurzen machen, aber weil ich glaube, hat auch einen Sinn, ist eine Schokosorbet zu machen und eine Kokossorbet. Okay. Ich habe jetzt ziemlich viel Kokos gekauft und ich habe auch mit ein paar Kollegen in Italien telefoniert, weil ich war Unzug. Das war schon gut. Ich habe mit Milch gemacht. Und aber ich habe schon einen Anteil an Kokos. Das Eis hat mich gekostet schon mehr als Pistazien-Eis. Ich dachte, das gibt's nicht. Und diese Kokos ist immer noch nicht zur Geltung gekommen. Und dann habe ich mit der Papa gesagt, habe ich falsche Kokos gekauft? Oder
das gibt's
nicht. Was ist los? Warum ist nicht so, wie ich will? Bei mir, wenn ein Schokoladeneis ist, schmeckt nach Schokolade, Haselnuss schmeckt nach Haselnuss. Und diese lauwarme Sache mag ich nicht so. Und dann bin ich drauf gekommen, dass mit Kokoseis ist besser Sorbet.
Okay.
Weil die Laktose tut der Kokosgeschmack abdämpfen.
Ah, interessant.
Das habe ich selbst nicht gewusst. Ich habe durch einen Kollegen das, aber habe ich mehrere Anrufe spendieren müssen. Ja, also das war nicht so einfach.
Eine Tüftelei.
Und jetzt kommt der nächste, weil Kokos, vielleicht kann ich wieder das, ich weiß nicht, ich würde gerne Kokos vielleicht mit einer Weißschokolade Stracciatella machen, aber dann ist schon wieder nicht vegan. Und dann
okay, aber das heißt, das sind auch deine Ideen, um auch denen, die vegan essen wollen, auch eine Art Eiscreme anzubieten, obwohl es eigentlich ein Sorbet ist.
Ja, aber es ist nicht nur die vegane. Also meine Frau zum Beispiel ist auch Fruktoseintoleranz, Laktoseintoleranz.
Okay, also auch haben, diese Intoleranz.
Es gibt es viele Leute, die ernsthafte Probleme haben mit der Ernährung. Und die wollen auch ein Eis haben.
Jeder will ein Eis, oder?
Ja, ich werde nicht vergessen, vor vielen, vielen Jahren ist ein Mädchen reingekommen zu mir im Geschäft und sie wollte unbedingt, sie war sehr jung, und sie wollte unbedingt ein Eis essen. Aber sie hat eine Allergie gehabt gegenüber diese Guar-Mehl. Also,
Gluten?
Drinnen in Eis. Eine mehr, eine weniger, geben drinnen rein. Es ist eine Mehl von wie Fisolen, dicke, große Fisole. Und das macht das ganze Eis etwas elastischer. Mhm. Und das speichert ein bisschen die Wärme und gibt eine besondere Konsistenz. Ja? Es gibt es auch diese Karube oder es ist wie eine Pflanze. Mhm. Ne? Und gibt es auch biologisch oder nicht, aber es ist ein reines Naturprodukt und hilft eine gewisse Elastizität, das Eis zu geben. Drinnen reden ein gewisses Eis, 2 Promille, also das ist wirklich eine kleine Menge. Aber, und sie war allergisch auf das. Und sie hat sich so richtig ausgekannt, weil sie hat genau gewusst, dass jede Eis, egal noch immer Industrie oder Gelaterie oder egal noch immer welches Zertifikat oder was draußen vor die Tür steht, muss ein Minimum von diesem Produkt drinnen sein. Mhm. Ja? Egal noch immer was die. Okay. Ich bin neugierig, wann die werden überhaupt auch in Österreich durchsetzen, die Tafel mit den Zutaten. No? Mhm. In Italien schon längst verpflichtend, sodass die Leute endlich wissen, was die essen. Mhm. Ja? Das, aber egal noch immer. Und die ist zu mir gekommen und sie hat Allergie gehabt über diese Mehl. Und sie hat mich gefragt, machen Sie ein Eis, das nirgendwo, wo diese Mehl nicht drinnen ist, weil ich vertrage sie nicht. Mhm. Und ich habe mir gedacht, das aber wohl wie. Und ich habe sie weggeschickt und das sind schon 7 Jahre her und die hat mir so leid getan und dann ist mir eingefallen, dass in unsere weiße Schokolade, also in der deutsche Samuela, wir haben eine weiße Schokolade mit Haselnusskrokant, dort ist genau gar nichts, weil es ist eine reine Schokolade und ein bisschen Milch und sonst nichts. Und zu den Zeiten ist mir nicht eingefallen, weil sonst hätte sie problemlos dieses Eis essen können. Und hat mir sehr, sehr leid getan, weil sie war sehr enttäuscht. Ne? Weil der,
ja, das verstehe ich. Aber dieses Mehl, ich weiß nämlich jetzt nicht genau, was du meinst, das ist wie, was macht das? Das ist eine Stärkung?
Diese Mehl, es gibt das, wir haben in unserem Eis drei Arten, ne? Das sind die Tara, die Karuba, die sind die drei Arten, weil jede arbeitet bei einer anderen pH am besten. Ja?
Okay.
Die speichern einfach das Wasser, die schaffen das Wasser, sonst würde nachher in die Zeit sie noch mehr verändern und kristallisieren, machen dicke Kristallen und
das hält es ein bisschen stabil, das Eis.
Ja, allerdings ist keine Konservierungsstoff in dem Sinn, weil endet von der Ablauf vom Produkt überhaupt nicht aus, aber er haltet einfach die Elastizität, die Konsistenz von Eis in die Zeit. Und man kann das kaufen, weil meine Frau hat gesagt, mag sie auch einen Blog und so, sie hat ein paar Rezepte gepostet. Und drinnen sind die Anteile für zu Hause auch. Es ist nichts Schlimmes. Also das ist ein natürlich, rein natürliches Produkt. Aber hat große Kapazität, Wasser zu speichern, zusammenzuhalten, damit das nicht kristallisiert. Und ja, natürlich. Und jetzt hast du die Wannen, nicht die Pozzetti, und das heißt, muss immer schön ausschauen, dann gewinnen die mehr davon.
Mehr rein. Okay.
Aber die Konservierungsmittel, Stabilisatoren sind die eher andere, die haben lauter E und so weiter. Also
E gibt es bei dir nicht.
E gibt es schon, aber in einer extrem kleineren Menge, weil eben durch die Pozzetti brauchen wir nicht das Eis immer schön zeigen lassen.
Okay.
Und es gibt auch kein Eis, das ohne E
auskommt.
Das geht nicht. Also das einzige Eis, das ohne E durchkommt, ist dann, das zu Hause machst und gleich isst.
Okay.
Aber sobald das, und diese E, es gibt das E, die komplett natürlich sind und die böse sind. Also die Leute glauben, dass mit E, das wäre vielleicht interessant einmal mit einem Lebensmittelspezialisten über diese
genau.
E reden. Weil zum Beispiel,
stimmt, gute
Idee. Wir reden jetzt, bei Lecithin hat auch eine E und in unserer Vanille, wir verwenden Eigelb und Eigelb, warum verwendest du Eigelb für eine Mayonnaise? Weil da Bindemittel ist. Und warum ist da Bindemittel? Weil 6% Lecithin drinnen ist. Aber wenn jetzt ein Lecithin ausfällt, gibt es da auch eine E.
Ja, ich verstehe schon. Also, naja, stimmt schon. Es hat nicht jedes, ist jetzt schädlich und es gibt manche, die sind.
Ja, oder vielleicht Leute glauben, dass es nicht schädlich ist, morgen wird er wieder schädlich. Also diese Philosophie, es gehen Welten nachher. Ja. Wie das, also es ist schon ein kompliziertes Thema, ne? Weil die meisten, sobald das eh hören, dann ist Chemie. Das stimmt nicht. Manche Dinge sind natürlich, manche sind nicht natürlich. Ne?
Ich habe aber jetzt noch eine Frage zu ganz was Natürlichem. Kann ich mit Honig oder auch mit Stevia, dieser Zuckerersatz, Eis machen?
Wir haben jetzt so viele Zuckerarten, dass ich muss das selbst ein Update machen und so. Weil die haben so viele verschiedene, dass wenn man eine Zuckerrübe gesehen haben oder also Honig ist perfekt, weil wie wir am Anfang sagten, Honig ist dann im Wertzucker, ist dann Fruchtzucker, pures Fruchtzucker. Ne? Mhm. Das ist eine völlige natürliche Art und Weise.
Ja, also das funktioniert. Aber ihr müsst natürlich schauen, wie das dann wieder eingestellt ist im Vergleich zu
natürlich,
allen
weil,
anderen Zutaten.
Im Vergleich zu normalem Kristallzucker brauche ich die Hälfte von der Menge,
okay.
Weil er ist doppelt so süß.
Ah.
Also jede Zuckerart hat eine Süßigkeitsgrad und jede Zuckerart hat auch eine Wert, das gegenüber das Wasser darstellt. Also von einer Zuckerart muss ich mehr reingeben und der Gefrierpunkt zu senken und bei einer anderen kann ich weniger reingeben. Der eine ist süßer, der andere ist weniger süßer. Aber alles startet und jeder Vergleichswert startet immer von Kristallzucker. Kristallzucker ist der Haupt. Also von, auf das richten wir uns immer.
Okay, verstehe.
Das ist ein komplexes Thema, das mit dem Zucker hat. Und wir verwenden viel Traubenzucker zum Beispiel, weil eben das Eis dadurch auch nicht so süß ist. Mhm. Und wir schaffen auch in eine angemessene Menge reinzugeben und damit reduzieren wir auch den Wasseranteil. Es kostet mehr, weil natürlich mehr Zutaten sind drinnen, länger dauert das Gefrieren, das heißt, aber unser Eis ist fast ein Dessert, also dieses Kältengefühl auf die Zunge ist nicht da. Das ist diese Cremigkeit.
Das kann ich jetzt wirklich bestätigen. Es ist total cremig und schmeckt total intensiv, ob jetzt eine Nuss oder auch die schokoladigen Sorten, die Sorbet sowieso. Nein, das stimmt. Aber bei euch gibt es ja keine, also alle Milcheissorten, also es gibt keine Fruchtmilcheissorten. Es gibt, wenn Frucht, dann ist es ein Sorbet, oder?
Frucht für mich ist Frucht. Also wenn ich möchte Erdbeere, dann ist ich eine Erdbeere.
Ja,
wenn
aber
ich möchte eine Mango, dann ist eine Mango. Dann
aber ist immer Sorbet.
Ja.
Immer Sorbet, gell? Ja, ja. Nein, ja. Aber es gibt ja auch andere Philosophien. Aber bei euch ist es.
Ich meine, wenn ich möchte ein Joghurt-Eis machen mit einer Frucht,
okay, das ist,
dann
gibt's
mache
schon,
ich einen Joghurt mit einem Joghurt. Ja? Und dann kann ich auch pochierte Früchte reingeben. Ich kann eine Mango pochiert, das sind Stücke. Das ist,
ja. Also in Stücken, aber jetzt nicht
echte Obst. Püriert. Das ist auch angenehm. Ne? Man gibt einen Kontrast. Ich wollte Ende, oder wenn wir zum Beispiel ab und zu habe ich gemacht eine Cuore di Panna, das ist bei mir ein schlagobers Eis, dann kommen eine Schokostracciatella, eine Haselnusskrokant und drin Amarena-Kirschen. Und das zusammen ist schon eine gute Kombination. Aber eine Obst ist eine Obst und eine Creme ist eine Creme.
Ich verstehe schon. Was ist denn dein persönliches Lieblingseis?
Hey, na, also ich habe jetzt für meine kleinste Tochter, es ist nicht lange her, habe ich eine Dolce Miriam entwickelt. Die Dolce Miriam besteht aus mehr oder weniger Mandel und Armeline. Die meiste, das ist Amaretto-Eis de facto, ne? Aber die meisten Amaretto, wegen noch immer Maretti oder Amaretto-Eis, meistens sind die schon irgendwie mit irgendwelchen komischen Aromen oder Pittelmandel-Aroma oder eine Essenz, natürlich oder nicht natürlich. Ich habe geschafft, und das habe ich für meinen, wenn nach. Ich werde wahrscheinlich meine Eltern nicht mehr Kinder wirklich auf die Welt setzen. Also wir nennen die auch zu Hause meine letzte Kaiserin, ne? Weil nach ihr kommt ja nichts und niemanden mehr. Und ich wollte was Besonderes machen. Und drinnen, wir haben eben reine Mandeln und haben die Armeline. Die Armeline sind die Marillenkerne, ganz besondere. Und die werden genauso wie alle Trockenfrüchte oder Kakaobohnen geröstet und dann raffiniert. Und diese Armelinen mit dem Mandel geben diesen Amaretto-Geschmack. Okay. Also ohne irgendwelche komische Zusatzstoffe. Das ist einfach wie die Amaretti, aber in Eis. Mhm. Und wir bestellen die in Italien bei einem kleinen Handwerker, also einem kleinen Hersteller. Und ich muss immer mich zusammentun mit einer anderen Gelateria in die Toskana, das ziemlich berühmt ist. Und er muss was bestellen und ich, und dann, wenn beide zusammen was brauchen, dann schaffen wir ein Minimum von Menge, weil so viel
braucht man dann nicht.
Aber auf das bin ich auch besonders stolz, weil das, glaube ich, in Österreich ist bestimmt ein Unikat.
Habe ich noch nie gehört.
Kann ich.
Ja, aber du hast einige Sorten, die ich sonst nirgends kriege. Also es sind schon ein paar sehr spezielle. Magst du kurz erzählen, was deine Sortenvielfalt betrifft? Die sind schon anders als überall anders, finde ich.
Wie gesagt, bin überzeugt, dass Leidenschaft ist das allererste Zutat für alle. Und wenn wir eröffneten, ich wollte was Besonderes natürlich machen. Oder wir wollten auch nicht anbieten, was alle anderen anbieten. Eine Haselnuss ist gut, eine Nougat ist gut. Aber ja, wir wollten auch ein bisschen Kreativität ins Spiel ziehen. Und meine Frau hat eine Sorte bekommen.
Welche hat deine Frau gekriegt?
Ja, die deutsche Samuela, wenn die weiße Schokolade mit Haselnusskrokant. Meine beiden Töchter haben eine bekommen, mein Vater hat eine bekommen. Und,
das sind ja dann alles Familieneiscremes.
Ja, aber es ist auch von unserer Kundschaft irgendwie geschätzt worden, weil es steht nicht nur mein Gesicht hinter unserem Gelato, aber auch der Name von meiner ganzen Family.
Also da will ich jetzt noch wissen, was deine Kinder für Sorten bekommen haben.
Also die Aurora hat bekommen, der Cremina Aurora, okay, das war, ich wollte irgendwie nachmachen, ein Eis, das ich habe als Kind wahnsinnig gerne gehabt. Und das vielleicht, weil ich Kind war oder vielleicht, weil früher, die haben ihn anständiger gemacht, aber das hat noch in Italien gegeben, diese Coppa del Nonno. Und das war so eine braune Becher, no, aus Plastik und drin hast du eine Kaffee-Eis gehabt. Und das hat mir als Kind selbst wahnsinnig geschmeckt, obwohl Kaffee war und dieser klein war. Und ich wollte eben ein Kaffee-Eis nachmachen, aber wieder qualitativ, so dass ich habe eine Mascarpone-Creme gemacht mit unserem Espresso und dann mit Kaffee fand ich, passte wirklich sehr gut unsere Stracciatella, die bittere Schokolade, mein Kaffee und Schoko ist gut und dazu haben wir auch so gehackte kleine Kakaobohnen im Ganzen, also diese reine Kakaobohnen. Also man hat ein bisschen was zum Knapp, so knackt ein bisschen zwischen die Zähne und so.
Crunchy.
Genau, na, aber ja, reine Kakaobohnen, also nichts. Und bei die Miriam eben haben wir dieses Amaretto-Eis und drinnen kommen dann auch gebrannte Mandeln, das wir selbst brennen hier. Also am Anfang haben wir den Kupfertopf beim Hand, jetzt haben wir Gott sei Dank eine kleine Maschine, weil im Sommer das ganze Trockenfrüchte zu karamellisieren, das war schon eine Herausforderung.
Ja, also das glaube ich.
Mit Handtuch gleich im Kopf. Ja. Das mache
ich gleich schon. Nein, aber ihr habt wirklich super spannende Sorten, also und gute Sorten vor allem.
Ja, ja, das, wir machen das auch, wenn das Geld, weil ohne Geld kannst du auch nicht die Kinder in die Schule schicken oder kannst du auch eine gewisse nicht Sicherheit, aber weil sicher ist nichts heute so, das haben wir gesehen mit Corona und so. Aber wir brauchen das. Aber wir machen hauptsächlich gerne. Also wir verwöhnen gerne unsere Gäste und für uns natürlich jede schlechte Kritik nehmen wir die gerne an, weil Kritik ist Demokratie, aber wir leiden schon darunter, muss ich sagen.
Das ist, verstehe ich. Jeder wird lieber gelobt, aber ich glaube, ihr werdet sehr viel gelobt.
Man muss sofort was dagegen unternehmen. Ne?
Du, Pietro, noch eine Frage. Ihr habt ja auch einen Kaffee angeschlossen. Also ich kann ja bei dir auch Kaffee trinken. Kriege ich hier auch was zu essen noch? Was habt ihr da noch im Angebot?
Also
oder Frühstück?
Wir sind grundsätzlich, unser Herz liegt beim Gelato und beim Kaffee, weil ich komme aus Triest und damit Kaffee, vor allem muss ich selbst auch einen guten Kaffee trinken können.
Ja.
Ich brauche mehrere, bevor dass ich in der Früh wach bin. Und wir haben dann gesucht und nachher haben uns entschieden für eine, nicht klein, aber auch nicht große, das ist eine mittlere Kaffeerösterei aus Turin. Die haben das Königshaus Italien beliefert schon und heutzutage tun die auch nicht die Supermärkte oder die machen reine Gastronomie. Costa d'Oro. Und meine Frau kommt aus Piemont und wir haben uns in Turin kennengelernt. So, ich fand den Kaffee besonders gut, also außergewöhnlich gut. Und dort habe ich auch eben diese Leidenschaft gefunden. Und das ist für mich immer irgendwie wie ein Türöffner, ne? Wenn ich sehe, dass jemand das wirklich gerne macht und jeder Mitarbeiter ist auf die eigene Marke, Name, Firma, legt, also dann ist nicht nur etwas kaufen und verkaufen und Geld damit verdienen, aber ist was gemeinsam machen. Ne?
Wo etwas dahinter steht,
genau.
Eben auch.
Und in Wien, ich glaube, wir sind eine von den wenigen oder die einzige, dass er diesen Kaffee verwendet. Tut mir leid, das würde mich freuen, wenn mehr, aber weil Österreich ist etwas konservativ. No? Das, neue Marken tun sie immer schwer, das weiß ich auch von meinem vergangenen Job. Aber ja, auf jeden Fall, wir haben uns für den entschieden und die machen auch einen guten Kaffee. Es gibt also ein Kennzahl, das nicht jeder kennt, aber das Wichtigste von allen ist, wie gesagt, Geschmackssinn, schmecken. Jeder hat einen anderen Geschmack, aber das muss passen. Aber dieser Kaffee hat ca. 1,4 Koffein. Und alle anderen großen Namen liegen bei 2,7, 2,8. Und Koffein ist eine Substanz, das die Pflanze tut herstellen, um das eigene Immunsystem zu stärken. Das heißt, wenn eine Pflanze schlecht geht, dann produziert viel Koffein. Viele verwechseln starke Aroma, starke Koffein. Aber das hat starke Aroma ist schokoladartig, intensiv, Röstung, Na, und Koffein ist dieser bittere, unangenehme Geschmack von Kaffee. Ja. Das begründet auch,
das
warum.
Das ist sehr ausgewogen bei dieser Sorte.
Bei 1,4 ist die Hälfte, ja, von das Handlese, alles. Also, mein, das ist top von top. Also, das, weil nachher eine kann schmecken oder nicht schmecken, weil die Kaffeesortenmischung oder die Röstung zu stark oder zu schwach oder,
dann, ja, das die, ist aber, klar, aber grundsätzlich.
Die Qualität, ja, Kennzahl ist Koffeingehalt.
Ich frage immer alle meine Gesprächspartner nach ihrem Lieblingsessen. Wir haben jetzt viel über Eis geredet, über Kaffee. Wenn du mal kein Eis isst und kein Kaffee trinkst, was ist denn dann am liebsten auf deinem Teller?
Naja, kommt drauf an, zu Hause oder außerhalb?
Wenn du es dir aussuchen kannst, was ist dein Lieblingsessen?
Also, ich habe auch viele Gäste, du bist Italiener, was soll ich gut italienisch essen gehen in Wien? Und so, ich sage, so, wenn ich schnell was essen gehe, da, aber meistens, de facto, wenn ich und meine Frau essen gehen, dann wollen wir essen etwas, das wir selbst nicht kochen oder jeden Tag essen. Und damit kann ich italienisch sein.
Verstehe.
Also, ich finde die österreichische Küche schon hervorragend. Also wir haben schon gute Gastronomen, das verwöhnen uns mit exzellenten Ware, gar noch immer, wenn was Fleischiges ist oder wenn was Fischiges. Wir haben ein Lieblingsrestaurant auch in die mittendrin, die Steiermark ist ganz oben am Berg, sehr schön, also keine Spelunke so gesehen, und die haben eigene Forellen, Lachsforellen, und also für jede, aber Fisch ist
deins, okay.
Ich bin am Meer geboren, das ist leider.
Ja, das ist ja wunderbar, ich meine. Aus Triest, wunderbare Stadt.
Schon 32 Jahre in Wien und ich liebe Wien über alles. Diese Stadt hat mir alles gegeben. Ich habe meine Jugend hier verbracht, meine große Enttäuschung. Alles, was ein Mann oder ein Mensch fühlen kann, hat mir diese Stadt zum Fühlen gegeben. Aber eines werde ich vermisse heute noch seit 32, und das kann leider, und das ist im Herbst in Triest, ich habe gewohnt und bin aufgewachsen, relativ nahe zum Meer, und wenn die erste Sturm oder Unwetter im Herbst oder Winteranfang, wo diese Meeresgeruch, diese Algen, diese steinige oder kommt, irgendwie steigt in die Luft, das fällt mir heute noch. Also das ist ein kleines Erlebnis, das ist irgendwie in die Knochen noch drinnen geblieben.
Und ja, aber es ist auch gut. Wahrscheinlich machst du deswegen auch so gutes Eis, weil das Italienische darf da nicht fehlen.
Ja, also ich glaube, dass Italien ist gut. Und ich fühle mich schon immer noch nach so vielen Jahren wohl in Italien, aber ich glaube, dass in Österreich, wir haben auch viele, viele, viele positive Seiten. Also ich würde nicht so großartig unterscheiden. Das Wichtigste ist immer, dass alles, was man tut, gerne macht. Dass mit Herzen und mit Respekt gegenüber meinen Kunden, gegenüber mich selbst, und dass auch die Mitarbeiter irgendwie das in diese Gedanken gut hineinwachsen, weil das Respekt muss immer gleich für in beide Richtungen entwickelt gehen. Ne? Es ist nicht nur eine Möglichkeit, Geld einfach abzunehmen, die Menschen. Also, aber ein bisschen Glück. Es ist auch so, dass Eismacher ist schon ein besonderer Job. Du, also Eismacher, es ist hart, aber du kommst am Sonntag. Sonntag ist der Oberbeispiel. Kommen in eine Familie. Es gibt also natürlich Menschen, die wohlhabend sind und gleich Cups, große Becher oder so weiter, oder kommen vielleicht Menschen, die sich nicht so viel leisten können. Und wir haben doch, wir liegen schon ein Preisniveau, das ist nicht, wir sind nicht die billigsten, sagen wir so. Und es gibt Familien, wo du siehst, dass für die Kinder große Tüte, für die Mama kleine Tüte und der Papa nimmt gar nichts. Und das kriegst du schon mit. Und das, also, oder entweder du spürst Gefühle, das ist nicht nur verkaufen und Eis produzieren, oder du nimmst teil zum einen Augenblick von der Familie, oder du merkst, dass die vielleicht der Papa arbeitet viel und dann am Sonntag freuen sich über die ganze Family, diese gemeinsam sein und jetzt machen wir was gemeinsam, gehen wir Eis essen und die Freude, das kommst du zum Spüren. Das ist schon ganz Besonderes.
Das ist ganz was Besonderes und ich glaube, das ist auch ein schöner Abschluss, dass Eisessen auch, ja, auch etwas Verbindendes ist, also auch für die Familie natürlich. Und dass das für euch natürlich auch ein schönes Feedback ist.
Das gibt viel Kraft zurück. Ja. Das ist gut.
Super. Pietro, ich danke dir recht herzlich für das spannende Gespräch und ja, wer dieses Eis essen will, der sollte in die Annagasse kommen, in den ersten Bezirk und sich einmal anschauen, wie gutes italienisches Eis schmeckt. Also nicht nur schauen, sondern auch schlecken. Ciao.
Auf Wiedersehen.
Das war das Küchengespräch für heute und nicht vergessen, genieße das Leben und lebe den Genuss. Deine Küchenfreundin, Isi.